So, hallo und herzlich willkommen zu Lessons Learned, die besten Fehler des Jahres und was wir daraus gelernt haben, jetzt auch schon zum zweiten Mal, denn was gut lief, das wiederholen wir, denn wir haben ja auch daraus gelernt. Und ja, Fehler sind gut und wichtig, sie gehören gemacht und es gibt ja großartige Fehler, na okay, und weniger großartige Fehler, aber am besten ist es halt, wenn man daraus lernt. Und ich habe so eine random Liste an Zitaten bekannter Personen rausgesucht, die ja schon Fehler oder Fehlentscheidungen getroffen haben. Und die stelle ich euch jetzt mal vor. Also, Mensch, tolles Geschenk. Trojaner, der danach ein übermäßig großes Holzpferd in die eigene Stadt gezogen hat. Ach, das passt schon. Volle Kraft voraus. Edward S. Smith, Kapitän der Titanic, zu seinem Kollegen. Ach, was soll's. Ich unterschreibe die jetzt einfach. Andi Scheuer vor einem Haufen Mautverträge ohne Ausstiegsklausel. So, also zum Glück ist zumindest beim letzten Fehler nicht so ein großer Personenschaden entstanden. Aber ich hoffe, alle haben daraus gelernt. Andi Scheuer auf jeden Fall. Fehler macht man im Radio auf jeden Fall auch. Auch wenn man größere Radio- und Lokal-TV-Konferenzen organisiert, sagt die Frau, die allen Speakern eine englischsprachige Briefing-Mail geschickt hat, nachdem sie erst die deutsche Briefing-Mail verschickt hat. Da habe ich mich sehr geärgert, aber ich hoffe auch, dass mir das nicht mehr passiert, aber so viel Transparenz muss sein. Fehler sind absolut in Ordnung und heute habe ich hier 4 Speaker eingeladen, mit denen wir ja ein bisschen über Fehler sprechen. Wir gehen in die Analyseschleife und schauen, ja, was die vielleicht daraus gelernt haben. Und wir wollen jetzt einfach auch beginnen und deswegen wünsche ich mir jetzt gleich die erste Speakerin auf die Bühne und ich wünsche mir von euch, dass ihr sie mit einem herzlichen Applaus unterstützt. Bitte begrüßt Caroline Häuplein, Geschäftsführerin Jam FM und RTL Audio Center.
So, dann fange ich auch an. Ich, nur um das einmal sozusagen der Form halber zu sagen, ich bin zwar auch, darf Geschäftsführerin im RTL Audio Center sein, aber heute rede ich über Jam FM. Und ich möchte ein bisschen über die Digitalstruktur und die Strategie sprechen, die wir uns da so überlegt haben und werde mich ungefähr an dieser Agenda entlanghangeln. Aber keine Sorge, gerade wenn es anfängt langweilig zu werden, zeige ich ein paar schöne Filme. Was wir gemacht haben, ich habe die Lessons Learned, die größten Fehler aus dem letzten Jahr, habe ich den Zeitraum in Absprache mit Susanne ein bisschen kreativ ausgelegt und habe also, mein Startpunkt ist 2010. Das war der Zeitpunkt, wo wir angefangen haben, uns um den Ausbau unserer Plattformen zu kümmern mit einem sehr unterschiedlichen Fokus. Wir waren damals bei YouTube schon, würde ich sagen, okay unterwegs. Haben da auch ein bisschen Geld mit verdient, das fanden wir ganz gut. Dann haben wir 2015 Facebook dazugenommen in den Fokus, 2016 Instagram und waren da immer so, wenn ich das so sage, ist das immer so der Bezug auf den Markt Berlin, fand ich uns ganz gut. Das belege ich mal mit Zahlen, nehme ich schon ein bisschen vorweg, dass wir uns auch entwickelt haben, war auch nötig. Wissen wir alle, ist einfach alles wichtiger geworden und jetzt muss ich mal ganz kurz gucken, was ich sagen wollte. Genau. So, was haben wir also gemacht? Was war unsere Idee? Ja, wir kamen natürlich auch aus dem Radio oder Jam ist auch ein Radiosender, muss ich heute immer schon sagen. Und da haben wir natürlich sofort, wie wir das so kennen, gedacht, Halleluja, wir müssen mal die Marke schützen. Ja? Also voller Fokus auf die Hauptseite, auf die Marke, all eyes on Jam FM sozusagen. Dann haben wir also gedacht, dann gibt es ja immer so eine, kennen wir ja alle, wenn was Neues gibt, so eine Zeit des Durchmogelns, ja, wo man mal so, bevor die anderen aufgeschlaut sind, kann man also behaupten, wir haben das voll verstanden, haben wir, muss ich dazu sagen, auch noch gedacht. Wir haben es nicht nur behauptet und uns zunutze gemacht, wir haben es tatsächlich gedacht, wir haben es verstanden. Und waren dann, kam ein innovativer Mitarbeiter der RTL Audiovermarktung, wo wir glücklicher Vermarktungskunde sind, mit einem Konzept, ein Digitalkonzept für JamFM. Ja, der Kunde war DevShop, eine urbane Kleidungsmarke, sagt man, glaube ich. Die waren dann tatsächlich ein bisschen schlauer als wir. Und wir sind da mit stolz geschwellter Brust mit unseren Reichweiten hin, haben also gesagt, wir haben das voll verstanden, wie das so geht mit dem Social Media und haben ganz tolle Reichweiten. Und was die dann allerdings gemacht haben, da endete dann unsere Zeit des Durchmogelns. Die haben nämlich knallhart das getrackt. Ja, die Abverkaufszahlen, die waren leider schlauer als wir. Und das war dann tatsächlich ein bisschen peinlich und hat uns einen ziemlich großen Rüffel erteilt und das Ende unserer stolz geschwellten Brust. Und wir haben dann uns natürlich damit beschäftigt. Ja, es geht ja darum, was wir gelernt haben. Und haben dann festgestellt, Mensch, ist ja klar, also das kennt man ja von sich selber, wenn man so eine Hauptseite, ja, die Markenseite, das ist voll gut für Informationen, für was will ich eigentlich und so. Aber um jemanden zu überzeugen, ist es eigentlich viel zu wenig spitz. Also was wollen wir machen? Natürlich mit so einer Markenseite, wir wollen sie so groß wie möglich machen. Wir wollen alle mitnehmen, wir wollen alle einladen. Ja? Aber wenn ich jemanden wirklich überzeugen will, sagen will, du musst das machen, weil wir das sagen, dann brauche ich was viel Spitzeres. Also haben wir gelernt, spitzer kann nur die Personality sein. Und das haben uns die ganz Großen vorgemacht. Nicht mal Pepsi verkauft über die Pepsi-Seite, sondern lässt Michael Jackson Pepsi trinken. Also haben wir auch verstanden, die Leute wollen gar nicht Pepsi, sie wollen Michael Jackson, der Pepsi trinkt. Also haben wir unser erstes Learning, verkaufen tun die Personalities und nicht die Hauptseite und haben vollen Fokus dann in den Aufbau unserer Personalities gelegt und haben gleich das zweite Learning hinten dran gehabt, das ist echt Arbeit. Also das ist nicht so, Jam ist auch so gewachsen, Jam ist ein sehr kleiner Sender. Wenn Sie nach der MA uns suchen, würde ich sagen, wenn Sie ein Reichweiten-Ranking machen, der klassischen Reichweiten, fangen Sie von unten an, uns zu suchen. Das ist jetzt nicht so, dass wir da für jeden jemand haben. Also war das bei uns gelernt, ey, mach das mal so mit. Ja? Und das war das zweite Learning, das geht nicht so von alleine. Das braucht Zeit, das braucht Mühe. Die Leute brauchen Zeit, so Personalities, wenn sie nichts zu erzählen haben, dann haben sie auch nichts zum Posten. Dann haben sie werden dann nicht spitz, um das nochmal aufzugreifen, was ich eben gesagt habe. Und wir haben daraufhin tatsächlich reagiert und die Moderationsschichten geändert. Wir hatten durch eine talentierte Volontärin die bequeme Situation, 3 Leute am Morgen zu haben. Und dann schlossen sich an 3 weitere Moderatoren und dann haben wir das geändert. Das zeige ich Ihnen jetzt mal im Schnelldurchlauf. Wir haben die eine Kollegin aus der Morningshow rausgelöst und haben ihr eine eigene Sendung gegeben und haben alle Schichten gekürzt, sodass das dann als Zeit rausgekommen ist. Und die arbeiten dieselbe Zeit. Und die arbeiten echt. Also, das, falls jemand mal mit meinen Moderatoren spricht, ich sehe das. Ja, die arbeiten wirklich. Die stecken da ganz viel Zeit und Mühe rein. Und wir haben dann, ich habe das Chart vom Anfang nochmal mitgebracht. Das trägt auch Früchte. Die zeigen relevante Erfolge unterschiedlicher Größenordnung, sage ich mal. Die Anna, ich weiß nicht, wem sie schon mal begegnet ist, das war so ein bisschen unser erster Case. Wir sehen also, das funktioniert, die anderen kommen nach. Und jetzt, wenn ich mich nicht täusche, genau, habe ich auch ein paar.
Deutsche Post sucht Briefzusteller, MWD und...
Deswegen sind wir heute hier und checken es für dich aus.
Okay, Katrin, bevor wir loslegen mit unserer großen Tour, haben wir noch ein wichtiges Anliegen. Dieser Umschlag müsste am Ende des Videos bei uns im Studio landen.
Okay, gucken wir mal.
Warum
sollte man sich als Briefzusteller oder Briefzustellerin bei der Deutschen Post bewerben und was für Vorteile bringt der Job mit sich?
Wir haben einen Stundenlohn von rund 15 Euro. Wir haben Urlaubsgeld und Weihnachtsgeld. Wir haben super Arbeitsmaterialien und tolle Kollegen. Tatsächlich würde ich niemals im Büro arbeiten wollen, lieber jetzt hier bei dem schönen Wetter.
Ja, das war ein ganz schöner Case. Ich habe eben noch gesagt, ich weiß nicht, ob man es gehört hat. Offensichtlich so falsch haben wir es nicht gemacht, denn sie kommen gerade wieder und buchen nochmal zur EM, sodass wir da sehr glücklich sind drüber. Wie das dann aussieht, die eine Moderatorin haben Sie vielleicht wiedererkannt von dem Chart davor. Das ist unsere Melissa. Da passiert natürlich auf dem eigenen Kanal sonst anderes. Sonst geht das wieder weg, was ich vorhin gesagt habe. Und das sieht dann so aus.
Kurz eine Frage stellen. Wie viel ist denn Ihr Outfit wert? Fangen wir direkt mit den Schuhen an.
Ich habe, glaube ich, das neueste Modell heute abgeholt.
Wow.
Ich glaube,
ganz neu.
200 Euro um die.
Ich hab ein bisschen billigere Version. Ich glaube, die waren nur 100 Euro ungefähr.
Und wie viel kostet die Hose?
30, 40 Euro so
okay.
Um den Dreh. Da gibt es auch zwei verschiedene Modelle. Mario und ich tragen das neuere.
Ich aber es klappt nicht. Und ich weiß, dass du wegen mir weinst, weil ich nicht bei dir bleib.
Meine Familie wurde zu einem Maserati-Event eingeladen.
Ich überspringe es mal. Ich wurde im Übrigen noch nie bei Maserati eingeladen. Also falls da jemand Kontakt hat, ich wäre noch frei. Ja, und jetzt zeige ich nur noch ein Video, damit die Kollegen auch noch Zeit haben für ihre Lessons. Und das zeigt sozusagen, wie unser Programm heute so in Bild aussieht. Ein Querschnitt durch alle verschiedenen.
Ja, liebe ich.
Real Deal, ich finde das voll geil bei euch.
Ich zeig das jetzt einfach, der Song ist nicht rausgekommen.
Alle haben Hunger!
Ja, brauche ich gar nicht mehr, um den Applaus zu bitten. Vielen Dank, Caroline Häuplein. So, wir machen weiter mit dem nächsten Fail Forward und er steht schon auf. Bitte ein herzlicher Applaus für Marco Worms, Programmleiter bei Donau 3 FM.
Vielen Dank, Susanne. Rechts ist nach vorne, ne? Ja, okay. Ich sehe hier ein paar bekannte Gesichter, die ich heute Morgen schon bei der Preisverleihung gesehen habe. Und ich möchte gerne heute noch ein paar Hintergrundinfos dazu geben, warum wir diesen Preis bekommen haben. Die Protagonisten sind heute auch noch da, dazu kommen wir gleich noch. Ja, ich nehme euch dazu auf eine kleine Reise, Zeitreise zurück zum 17. Januar 2024 dieses Jahres. Es ist 14.32 Uhr. Ich glaube, unsere beiden Dispo-Mädels sind auch da. Winkt mal bitte, da hinten. Okay. Denn bei denen war dieses Bild als allererstes, was ihr auf der rechten Seite seht, plötzlich auf dem Bildschirm. Und die waren gerade dabei, die Werbung zu buchen und plötzlich kommt halt dieses Bild. Und Roland sitzt auch hier, unser Volontär, sitzt unten in der Redaktion zeitgleich, sagen wir mal zeitversetzt, eine halbe Minute, sagt auch irgendwie, irgendwas ist das komisch mit meinem Display, das zeigt hier was Komisches an, das kriege ich gar nicht weg. Und das geht so wie ein Rundlauf, ja, das ist bei mir auch so, bis es dann auch im Studio angekommen ist und jeder, der Radio macht, weiß, was das bedeutet. Irgendwann ist dann eben, wenn Ruhe ist und nichts mehr funktioniert und nur noch so ein Bildschirm kommt, geht das aus. Und dann ist, bei uns sind es glaube ich Karl-Heinz 7 Sekunden, und dann geht das Notband an. Und wir erstmal alle völlig panisch, wieso ist das Notband an, was müssen wir jetzt machen, fahr doch mal den Rechner runter, ja geht nicht, ich kann gar nichts anklicken. Und ja, sollen wir das mal anklicken? Ja, mach mal. Oder vielleicht auch nicht. Ist denn der Techniker im Haus? Ich muss euch dazu sagen, es ist etwas traurig, aber es ist wichtig zu wissen, unser eigener Techniker ist leider im Herbst letzten Jahres verstorben. Nach langer, schwerer Krankheit. Und wir hatten einen tollen Dienstleister, ich nenne ihn jetzt einfach mal Celos IT, die uns da betreut haben in der Zwischenzeit. Und zufälligerweise, die sind nicht jeden Tag da. Der kommt einen Tag in der Woche, schaut, was so ist, und dann, und er ist zufällig an diesem Tag da. Und der Mensch ist geistesgegenwärtig und sagt, alle Hände weg von den Rechnern, keiner klickt mehr irgendwo, läuft in den Serverraum und zieht den Netzwerkstecker. Weil das Allerwichtigste ist, wir mussten erstmal alles vom Internet trennen. Damit ist natürlich aber auch alle Ausspielwege, wie ihr wisst, laufen die auch über das Internet, auch alles tot. Notbetrieb läuft zum Glück noch. Und hier habe ich euch mal die Meldung, die dann quasi diese TXT-Datei, die ihr gerade gesehen habt, die man mal aufnehmen soll, die war dann drin. Und der Markus, unser Moderator vom Nachmittag, der ab 15 Uhr die Show übernehmen sollte, wie gesagt, es war kurz nach halb drei, hat es ja heute Morgen beschrieben. Der hat gesagt, drinnen im Studio irgendwie Betriebsamkeit und draußen so die Redaktionsleute, was machen wir denn jetzt? Das Notband läuft, aber das Notband, wisst ihr alle, hat 2 Stunden. Was machen wir denn in 2 Stunden? Wir müssen den Leuten doch sagen, was los ist. Und dann passiert parallel Folgendes. Im 4. Stock, Karl-Heinz Gern ruft die Cyberpolizei an. Die hat übrigens ihren Sitz in Ulm. glücklicherweise ruft den Datenschutzbeauftragten an. Ihr wisst warum. Und sagt erstmal, wir sind gehackt worden, weil uns geht nichts mehr. Ihr wisst ja, wir gehören alle zur kritischen Infrastruktur. Und wir haben keinerlei Handhabe mehr über unseren Sender. Ja, okay, sagen die, alles klar, lasst erstmal alles so, wir kommen dann vorbei. Die sehen übrigens so aus wie ich, haben aber einen Pistolenhalfter. Also Sneakers, so Hose, Jogginghose, aber Pistolenhalfter. Und so kommen die dann rein. Keiner geht an die Rechner, nur noch wir, ab sofort. Ja. Okay, immer noch Ratlosigkeit, gebe ich zu. Zumindest, ich bin jetzt mal ehrlich bei mir selber, weil man versucht dann irgendwie, können wir das technisch lösen? Können wir irgendwie erstmal das laufen lassen? Wie lange geht das noch? Und dann ist aber was passiert, und das darauf, auf diese Reise will ich euch mitnehmen, das Wahnsinn ist. Weil Markus und sein Team, Peter und Roland sind heute hier, die sind ja auch die drei prämiert worden dafür, aber nicht nur die, auch wir haben Praktikanten, die sind 2 Wochen da gewesen. Wir haben Volontäre gehabt, die auch noch nicht sehr erfahren sind, die haben erst im Juli angefangen. Und die setzen sich hin und sagen, was machen wir denn jetzt? Und Markus ist auch schon ein bisschen länger bei uns und hat gesagt, also ich glaube, im B-Studio, da gibt es noch einen alten Doppel-CD-Player unter dem Pult. Ich habe aber keine Ahnung, ob der funktioniert. Wir können es ja mal ausprobieren. Und im Studio A geht nichts mehr, alles digital heutzutage. Aber, und ich hoffe, er nimmt es mir jetzt nicht übel, dass ich das sage, unser Chef Karl-Heinz ist halt ein Schwab. Und was noch geht, was noch tut, das ist auch noch da. Und das Pult im B-Studio hat halt noch einen analogen Zugang gehabt, weil es noch hebt. Habe ich das jetzt schwäbisch richtig ausgesprochen? Ja? Es hebt noch. Und das war ehrlich gesagt unsere Rettung. Und durch diesen analogen Zugang, über den der Doppel-CD-Player eingespielt war, ist dann Markus und Roland und Peter auf die Idee gekommen, ja Moment mal, dann könnten wir ja mit diesen zwei CD-Playern weitermachen. Mikrofone gecheckt, gehen noch, okay. Geht irgendwas hier rein, wir können ja mal kurz checken, ob es auch rausgeht. Kann sich mal einer mit einem Radio draußen hinstellen und hören, ob ich was sage? Okay, funktioniert. Haben wir denn überhaupt noch CDs für diesen Doppel-CD-Player? Ja, im Serverraum, hinten beim Notstromaggregat, da steht so ein Koffer, das müsste ein CD-Koffer sein. Ich weiß aber nicht, was drin ist. Kommen wir gleich noch zu. Okay, hier, das ist es übrigens. Tolle Sony-Geräte. Fest verbaut. Roland in seinem Hobby repariert er übrigens Jukeboxen. Hat sich gedacht, okay, ich schraube das mal von unten auf und komme da mal ran. Da ist ein Kabel, das ist ein Cinch-Kabel, das führt irgendwo hin. Da könnte man ja auch, aha, okay, alles klar, in den Kanal, schau mal, funktioniert. CDs. Wie viele waren drin, Roland? Vielleicht 40 oder so. Ne? Höchstens 40 CDs, die meisten davon Maxis. Und zwar aus den späten 90ern und frühen 2000ern. Tolle Musik. Aber eben nicht sehr besonders abwechslungsreich. Haben wir also gesagt, das hat Markus gemacht. Hat gesagt, wir gehen jetzt auf Sendung mit diesen CDs, die wir haben. Und dann machen wir einfach Sendung und wir reden und erzählen den Leuten, was los ist, ganz offen und ehrlich und schauen mal, was kommt. Und dann haben wir einfach gesagt, Leute, wir haben keine CDs mehr, bitte bringt uns CDs vorbei, wenn ihr welche habt. Oder haben unsere privaten Handys genommen. Ja genau, das war dann, sagen wir mal, so circa eine Stunde später. Hat dann Markus gesagt, so, jetzt gehen wir wieder auf Sendung. Und dann begann diese improvisierte Sendung, von der wir heute Morgen dankbarerweise auch den Medienpreis bekommen haben. Wir haben über WhatsApp aufgerufen, bringt uns CDs vorbei, wenn ihr welche habt. Und das war ganz, ganz toll. Also wirklich wenige Minuten später klingelte das erste Mal an der Studiotür. Mann mit so einem Pappkarton hat einfach gesagt, ich bin an den CD-Schrank gegangen, habe mitgenommen. Bitte kommt mit. Und irgendwann haben die beiden gesagt, naja, jetzt gehen die CDs langsam aus. Entweder ihr spielt, bringt uns neue CDs oder wir spielen hier einfach live und singen live. Dazu bräuchten wir aber eine Gitarre, haben wir jetzt keine da. Die Türklingel vom Studio geht wieder, steht das Musikhaus Reiser aus Ulm, große Werbung jetzt, haben sie sich verdient, bringen zwei Gitarren vorbei. Und die Leute konnten, haben wir gesagt, ihr könnt euch, egal was ihr euch wünscht, wir spielen, was wir da haben oder was wir nicht da haben, das singen wir einfach so. Eine Situation ist mir echt im Gedächtnis geblieben. Kleines Mädchen, Peter Roland, ihr wisst, mit einem deutlichen Handicap, kommt vorbei, hat eine kleine Papptüte und diese Papptüte ist eine einzige CD drin. Andreas Gavalier. Und sie würde sie uns gerne schenken, obwohl sie das ihre Lieblings-CD ist. Und sie hätte gerne Hula Palu von dieser CD gespielt bekommen. Und Peter und Roland haben gesagt, willst du das denn jetzt live hören? Und dann stand dieses Mädchen in unserem Backup-Studio um uns herum, Haufen Leute, die einen haben WhatsApps beantwortet, die anderen haben CD gewechselt und die beiden spielen dort Hula Palu und das Mädchen steht da mittendrin und weint vor Glück. Und das war irgendwie, ich bin selber Papa von zwei Kindern, da war es bei mir schon ein bisschen aus. Was total cool war, dieser Spirit, der von Peter, Roland und Markus ausging, ist übergegriffen auf die Nachrichtenredaktion. Unser Nachrichtenchef Harry Kist, ein Urgestein seit 20 Jahren bei uns im Sender, hat angefangen, auf einem Notizblock Nachrichten zu schreiben, die er von seinem Handy sozusagen zu formulieren, und liest Nachrichten vom Blatt handgeschrieben ab. Teilweise, was habe ich hier geschrieben? Also es war wirklich, war ein bisschen Radio wie ganz in den Anfängen, aber unglaublich hoch motiviert. Und dieses Foto, das haben wir am 17. abends nach der Sendung aufgenommen. Also ihr seht, alle sind ein bisschen müde, alle sind irgendwie ein bisschen durch. Um 20 Uhr haben wir den CD-Player gestoppt. Die Jungs lächeln zwar noch, aber es war hart. Das Notband übernimmt wieder, weil es ging ja, danke für den Hinweis, konnten ja nicht weitergehen. Jetzt kommen wir mal zu den Fehlern. Okay, kurz noch, wir haben dann schnell reagiert rechts, das ist übrigens mein DJ-Mixer, den ich als DJ selbst benutze, den haben wir dann eingebaut, haben damit dann plötzlich mehr Ausspielwege gehabt. Wir haben gesagt den Hörern, egal was ihr wollt, wir spielen alles, was wir haben auf der Festplatte überall, das ziehen wir jetzt so lange durch, bis es wieder geht. Herzlichen Glückwunsch an euch Jungs für den Bayerischen Medienpreis dafür, habt ihr mehr als verdient. Parallel dazu, die Cyberpolizei hat übrigens die Menschen gefunden, die uns da attackiert haben. Ich darf nicht allzu viel darüber sagen, nur so viel. Das ist keine Einzelperson gewesen, sondern eine Gruppe, hochprofessionell. Das ist also so, wie wir alle unseren Job machen, machen die ihren Job auch, und deren Job ist, uns das Leben schwer zu machen und bestenfalls Geld damit zu verdienen. Am 21. Januar, das ist dann quasi der Samstag gewesen, sind wir wieder on air gegangen. Dieses Bild ist ein bisschen verpixelt, aber das war dann unsere Antwort an die Hacker. Jetzt denkt ihr, der hat ja noch überhaupt nichts über Fehler erzählt. Doch, das waren alles Fehler. Das waren ständig irgendwelche Fehler. Das waren ständig ein Probieren. Zwischendurch auch die Techniker, die versucht haben, das wieder in Gang zu bekommen. Die ganze Rechner, die ganze Server austauschen mussten, die nicht funktioniert haben. Was waren unsere Fehler im Vorfeld? Wir haben Cybersicherheit nicht so ernst genommen, wie wir es eigentlich sollten. Weil wir 20 Jahre gewachsen sind und das Digitale mitgewachsen ist, und das war einfach ein Riesenfehler, dass wir gesagt haben, das geht schon und das funktioniert schon, und solange das geht, funktioniert es auch weiter. Wie ihr seht, mussten wir unheimlich viel austauschen. Ganze Rechner, ganze Server. Aber wir haben uns dann einer ganz harten Kur unterzogen. Wir haben gesagt, wir machen jetzt ein Audit. Und ich weiß nicht, ob er heute hier ist, unser Gesellschafter Andi Lang von der Studio Gong Gruppe, gesagt, wir gehen jetzt den ganz harten Weg, machen ein Audit. Und es ist eine externe Firma, die geht jeden digitalen Fehler, den man machen kann, durch im Unternehmen. Alles. Und alles, was der dann sagt, wird umgesetzt und wird neu gemacht. Ja, ich habe dein Schild schon gesehen, Susanne. Das ist mir noch ganz wichtig. Wird neu gemacht und wird neu aufgesetzt. Und wir neue Passwortstrukturen, neue Zugangsmöglichkeiten, neue Struktur der Server, also dass der Senderbereich anders ist als die Redaktion, dass es Schnittstellen gibt, die aber überwacht werden und so weiter und so fort, gab es alles bei uns in der Form nicht, weil es eben nicht so mitgewachsen ist. Und inzwischen hat uns dieses externe Unternehmen bescheinigt, dass wir eines der bestgeschützten Radiounternehmen gegen Cyberattacken in ganz Deutschland sind. Das habe ich alles schon gesagt. Ganz wichtig noch mehr für die Entscheider hier. Holt euch eine Cyberversicherung. Die kostet viel Geld, aber ich darf es so sagen, sie hat uns den Kopf gerettet. Oder ein bisschen weiter hinten. Weil die Cyberversicherung hat am Ende uns große Teile bezahlt. Dadurch wurden die Kosten und der Schäden minimiert. Auf keinen Fall Lösegeld zahlen. Wir haben auch nicht gezahlt, weil die lernen daraus, okay, wer einmal zahlt, zahlt wieder. Hat übrigens auch die Polizei gesagt. Und geht, macht regelmäßig diese Cyber-Audits und geht offen damit um. Geht offen mit euren Fehlern um, geht offen damit um, das, was schiefgelaufen ist. Die Hörer danken es euch. Und das allerwichtigste Learning für mich als Chef dieser Truppe in der Redaktion ist, vertraut euren Leuten. So jung und neu sie auch im Programm sind oder dabei sind, da ist nochmal das Team. Die haben eine unglaubliche Kreativität, eine unglaubliche Kraft entwickelt und sind sozusagen aus, über sich hinausgewachsen in diesen 3-4 Tagen und darüber hinaus und als Team zusammengewachsen. Und man kann diesen jungen Leuten, auch wenn sie oft keine Erfahrung haben, vertrauen, auch in solchen Situationen. Und jetzt bin ich am Ende. Entschuldigt bitte, dass ich so überzogen habe.
Danke. Danke an Marc Worms. Meine Lessons learned, nie sagen, dass man auch eine Minute überziehen kann. So. Okay, wir scheitern heiter weiter, würde ich sagen. Und zwar mit Annika Sesterhen, Programmmanagerin beim Berliner Rundfunk 91.4. Gerne klatschen.
Dankeschön. Ja, danke schön. Hallo, hallo. Ich versuche, mich kurz zu halten. diese Einladung zu diesem Panel heute habe ich ungefähr einen Tag bekommen, nachdem ich zur Programmmanagerin ernannt wurde und wurde dann gleich gefragt, was waren die besten Fehler des Jahres? Musste ich sehr drüber lachen, habe ich mich drüber gefreut. Und ich finde das eine sehr interessante Frage, über die Fehler nachzudenken, und wollte zum Einstieg, möchte ich euch eine ganz private Fehlergeschichte erzählen, auch damit wir zusammen über Fehler und auch über zusammen über mich lachen können. Ich bin ja so eine hauseigene Pflanze vom Berliner Rundfunk, etwas ungewöhnlich, vor 12 Jahren als Praktikantin dort angefangen mit Mitte 30, Volontärin geworden, dann lange die Drive-Time moderiert, CVD, Redaktionsleiterin und jetzt eben Programmmanagerin. Aber einer meiner ersten Tage beim Berliner Rundfunk, da war ich in einem großen Station-Meeting, Geschäftsführer, Redaktionsleiter, Programmchef, alle waren da und ich als Praktikantin, unwichtigstes Glied in der Kette, habe gesagt, ich muss früher gehen, ich habe ein Interview, hat natürlich keinen interessiert, aber ich habe mich entschuldigt und ging dann also 10 Minuten früher. Problem war, ich musste einmal durch den ganzen Raum und bin mit dem Fuß an einer Jalousiekordel hängen geblieben, bin mit dem Gesicht in einen Schrank gefallen und habe mit der Nase diesen Schrank geöffnet und es war sehr, sehr peinlich. Und was ich daran so schön finde, es ist nichts Schlimmes passiert, im Gegenteil. Ich durfte in diesem Haus bleiben, ich durfte in diesem Haus Karriere machen, ich wurde nicht des Hofes verwiesen, was ich sehr schön finde und bin auch noch heute dankbar dafür. Und da komme ich zum Radio, weil das, was ich unseren jungen Radiomoderatoren, unseren Volontären, unseren Praktikanten immer sage, ist, Fehler machen gehört dazu und beim Radio ist das Schöne. Das sind am Ende auch die Hinhörer, die uns menschlich machen, dieses Faden verlieren, überhaupt nicht mehr wissen, was los ist, sich versprechen. Ich glaube, gerade auch in Zeiten von KI ist das nicht zu unterschätzen und ich glaube, das darf man auch mal mutig einfach machen. So, das war nur die Vorrede. Das ist das tolle Team, was ich inzwischen leiten darf, freue ich mich sehr drüber, auch zusammen mit Simone Panteleit, unsere Morningshow-Moderatorin und Redaktionsleiterin. Ich habe aber natürlich auch noch echte Fehler mitgebracht, die etwas anders sind als die Jalousiekordel, für die man ja am Ende gar nicht so richtig was kann. Hier ist es jetzt auch nicht so, dass man dafür was kann, aber wir haben an einer Major-Aktion, nämlich an der, die ich hier mitgebracht habe, ziemlich stark gemerkt, wie sich doch auch die Hörerschaft in der Zeit der Pandemie und danach geändert hat. Und ich finde das ein ganz interessantes und wichtiges Learning. Die Geschichte ist eigentlich eine ganz tolle. Und zwar ist dem Berliner Rundfunk schon zum zweiten Mal passiert, dass ein Unternehmer ist auf uns zugekommen und hat gesagt, wir wollen, dass ihr für uns Gutes tut im Namen des Berliner Rundfunks. Der Unternehmer will anonym bleiben und schenkt uns 100.000 Euro, damit wir Berlinerinnen und Berlinern und Brandenburgern und Brandenburgern damit Gutes tun und die unverschuldet in Not geraten sind, quasi aus ihrer Misere helfen. Das haben wir in der Pandemiezeit gemacht, das hat wunderbar funktioniert. Und Anfang 2023 haben wir das noch einmal gemacht. Das Problem sozusagen, oder es ging weiter damit, dass eine Hörerin das gehört hat und sich an uns gewendet hat und gesagt hat, ich finde das so toll, dass ihr helft. Ich gebe noch einmal 50.000 Euro obendrauf. Bitte macht weiter. Helft noch mehr Menschen. Und wir haben darüber diskutiert in der Redaktionssitzung, haben gesagt, ja super, das machen wir, das passt ja zu uns. Der Berliner Rundfunk kümmert sich ja immer und so. Problem daran, könnt ihr euch vielleicht vorstellen, nach der Pandemie, ja, wir hatten dann auch noch Inflation, dann kam auch noch Krieg in Europa und hast du nicht gesehen, der Wunsch der Hörer nach Leichtigkeit, ich glaube, das merken wir alle gerade auch in der Auswahl unserer Themen, ist natürlich ein ganz anderer und ganz wichtig. Und wir hatten plötzlich wirklich wochenlang, also sehr, sehr lange Mailaktion, die auch noch verlängert wurde durch diese Hörerin, eine ganz schöne Schwere im Programm mit echten Fällen. Und wir konnten auch wirklich Menschen glücklich machen, aber es waren halt auch echte Berliner. Ich habe mal ein Beispiel mitgebracht, eine Bäckerei aus Spandau, Bäckereimeister Zimmermann, hat uns erzählt, wie seine Notlage aussieht und wir haben ihm geholfen. Ja, und das klingt dann halt so.
Ja, eigentlich drückt es von allen Seiten. Also wir haben steigende Rohstoffpreise, ja, dann eben, wie allgemein bekannt, Energiekosten, ja, Strom, Gas. Wir wissen eigentlich gar nicht mehr, wie wir das alles bezahlen sollen. Mhm.
Herr Zimmermann, ich schlage vor, Sie lehnen sich jetzt mal zurück und verschnaufen mal kurz, denn wir werden Sie unterstützen. Sie bekommen von unserem großzügigen Spender für einen Monat die kompletten Stromkosten für Ihren Standort.
Wow, ich bin ja von den Socken. Jetzt treibt mir ja auch ein bisschen Pipi in die Augen. Ich weiß gar nicht, was ich sagen soll. Ja?
Ich hoffe, es ist Freudenpipi in den Augen.
Ja, natürlich. Ja, ich bin ergriffen. Ja,
sehr, sehr gut.
Super, ich freue mich riesig. Ja, also sehr haben gerne. Sie ganz lieben Dank.
Ja, also ich finde ja solche Berliner charmant, aber ihr könnt euch vielleicht vorstellen, wenn man das dann wochenlang hat und das war noch eine der leichteren Geschichten, da waren auch echt herzzerreißende, schwere Geschichten und irgendwann dachten wir, um Gottes Willen, das können wir eigentlich nicht weitermachen. Mussten aber, weil wir ja natürlich dieses Geld auch geschenkt bekommen haben, aber wir haben uns selber da quasi in diese Situation gebracht. Learning daraus ist, wir würden das in Zukunft natürlich gerne annehmen. Jeder, der uns Geld schenken will, bitte her damit. Aber wir würden das teilweise off-air machen. Wir würden das viel kleiner im Programm verteilen und nicht als so lange, wochenlange Major-Aktion machen. Wie gesagt, beim ersten Mal hat es gut geklappt, weil in der Pandemiezeit war das eine ganz andere Lage. Und ja, 2 Jahre später sah die Welt anders aus. Ich habe noch was Lustiges mitgebracht. Und zwar haben wir uns, das ist jetzt ein Beispiel von vor kurzem, wo wir gerade noch so die Kurve gekriegt haben. Wir haben uns inspirieren lassen von einer Major-Aktion aus Südafrika und haben das einfach auch mal probiert und haben Berlins und Brandenburgs größten Schnarcher gesucht. Es war sehr witzig, es haben ganz viele Hörer uns wirklich sehr, sehr lustige Töne eingereicht. Da war einer dabei, der schnarcht, als würde ein Baum zersägt werden. Ein anderer hat geschnarcht, als würde das Motorrad starten und so weiter. Ich spiele euch einmal das Promo dazu vor.
So klingt es Nacht für Nacht in vielen Berliner Schlafzimmern. Oder so. Wir fragen uns, wie sich das bei Ihnen so anhört. Berliner Rundfunk 91.4. Wir suchen Berlin und Brandenburgs witzigste Schnarcher.
Machen Sie mit. Nehmen Sie den größten Schnarcher bei Ihnen zu Hause einfach mit dem Handy auf.
Und schicken Sie uns sein witziges, niedliches oder besonders lautes.
Als WhatsApp-Nachricht an Berlin 91.4 25 91.4.
Dem witzigsten Schnarcher in ganz Berlin und Brandenburg schenken wir 500 Euro.
Für eine neue Matratze,
ein entspanntes Wellness-Wochenende
oder einen Jahresvorrat Oropax.
Alle Infos zum Mitmachen finden Sie auf berlinerrundfunk.de.
Wir haben dann gemerkt, damit haben wir auf jeden Fall einen Nerv getroffen, denn tatsächlich 50% ungefähr der Berliner und Brandenburg schnarchen und die anderen 50% müssen zuhören. Also irgendwie sind alle angesprochen und es haben wirklich ganz viele angerufen und tolle Töne eingeschickt und so weiter. Wir waren am Ende aber dann doch sehr froh, dass wir uns im Vorfeld schon entschieden hatten, das nur 2 Wochen lang zu machen, weil wenn man darüber erzählt und es war dann auch ein Voting und so und dann irgendwie den ganzen Tag im Radio diese Schnarchgeräusche hört, irgendwann reicht es dann auch, weil die klang halt teilweise wirklich so absurd. Wir hatten auch dann schnarchende Hunde, schnarchende Katzen, schnarchende Babys und so weiter. Ich spiele euch mal die, die dann nachher im Voting die besten waren, noch einmal vor. Nur damit ihr euch vorstellen könnt, was dann 2 Wochen auch immer wieder halt im Programm auch einfach zu hören war bei uns.
Nummer 1. Nummer 2. Nummer 3. Nummer 4. Nummer 5.
Das Baby war irgendwie gerade mal ein paar Monate alt. Also es war sehr, sehr lustig. Auch Hörer bei uns gemeldet und das finde ich eigentlich das Lustigste daran, die geschrieben haben, könnt ihr bitte damit aufhören, ich habe Angst, dass ich nachts von meinem Partner aufgezeichnet werde. das Learning daraus ist, die Gratwanderung bei so lustigen Sachen mit etwas nervigen Sounds nicht zu lange machen, aber auch bei wirklich tollen, karitativen Sachen. Die Länge so einer Major-Aktion ist wichtig und die Gratwanderung beim Berliner Rundfunk, wir sind da gerade noch immer dabei, uns zu finden. Wir stehen dafür, dass wir für Berlin und Brandenburg auch ganz viel Gutes tun. Unsere Hörer kennen das auch und wir machen das auch sehr gerne und da muss man, glaube ich, einfach aufpassen, wie erzählen wir das, in welcher Länge erzählen wir das und wie beeinflusst das die Morningshow so, dass es nicht eben so eine Breitseite auf die Schwere bekommt? Genau, im Grunde sind das meine Geschichten. Ich habe hier noch die Learnings, ja, nicht zu lang und so. Das wisst ihr alle selbst. Von daher sage ich mal, passt auf, dass keine Jalousiekordel im Weg liegt. Vielen Dank.
Vielen Dank, Annika. Sestain, und jetzt kommen wir auch schon zum letzten Pitch der Peinlichkeiten des heutigen Tages. Und ich kann sagen, einer der Ideengeber ist jetzt hier mit auf der Bühne. Denn du bist vor 2 Jahren auf mich zugekommen und hast gemeint, man müsste doch mal über Fehler sprechen. Darüber wird viel zu wenig gesprochen. Und ja, vielleicht wusstest du was. Deswegen jetzt ein herzlicher Applaus für Alexander Heine, Projektleitung Content BigGPT bei Audiotainment Südwest.
Ja, vielen Dank. Wenn du das Slide aufrufst, wir haben beim Mittagessen gesessen, wir waren eingeladen zum Gegenpanel, nämlich Best Cases, Update Promotion und haben festgestellt, gibt es eigentlich auf dieser Veranstaltung irgendwas, wo wir auch mal über das reden, was nicht so läuft, ansonsten feiern wir uns, ja. Und ich darf jetzt hier das Schlusslicht machen, darf ganz herzlichen Dank an euch sagen, Annika, Caro und an Marco, das ist gar nicht so einfach, die Türen hier aufzumachen hier oben. Auch ich spüre das jetzt gerade in dem Moment, wo ich hier stehe. Das Projekt Valentin, kann KI Liebe, eine Geschichte des Scheiterns in 8 Minuten, da ist schon der erste Fehler. Susanne sagte, wieso, du hast doch 9 Minuten. Für alle, die jetzt denken, scheiße, noch eine Minute länger KI, ich verspreche, nach 3 Minuten biege ich garantiert ab. Das Ganze ist schnell erzählt. Das ist Big Leila, unsere KI-Moderatorin bei BigGPT, die dort in einem 24-Stunden-Stream KI-Broadcasting macht, also wirklich KI-generierte Texte mit KI-generierter Sprachsynthese. Und die Idee der Entwickler war, sie am 14. Februar 2024 mit Userinnen und Usern über Liebe, Sex und Zärtlichkeit sprechen zu lassen. Das Ganze bei Big FM in der Morgenshow bei Rolf und Christina. Wir haben 2 Monate an der Technik gearbeitet, die Prompts geschrieben. Im Labor lief das und haben es am 12. Februar dann in die Studio-Umgebung von Big FM transferiert und Rolf und Christina gebeten, das System auf Herz und Nieren zu testen. Und das hat nicht viele Minuten gedauert, bis Rolf zu mir kam und sagte, Alex, hier stimmt was nicht. Ich glaube, Leila kokst. Und Wir hören jetzt eines dieser vielen Beispiele. Wir hören Rolf, dann hören wir Praktikant Moritz, der mit Big Leila eigentlich über das schönste Thema der Welt sprechen sollte.
Es geht um Folgendes, Big Leila, die gibt Tipps rund um das Thema Liebe, Sex und Zärtlichkeit. And now the stage is yours.
Jo, keine Ahnung, was weiß denn Leila zur Verhütung?
Na, du Langweiler!
Spaß beiseite. Verhütung ist mega wichtig. Also, wenn du nicht in der Überraschungsparty landen willst, gibt's da ein paar coole Optionen. Klassiker sind Kondome, sozusagen der Bodyguard für deine Partyzone. Dann gibt's noch die Pille, die wie ein Regisseur für deinen Zyklus fungiert. Und hey, vergiss nicht die anderen Stars wie das Diaphragma oder die Spirale. Lust auf einen kleinen Schutzblockbuster?
Na dann. Ja, dann möchte ich sehen.
Da geht die Party!
Gut. Welches Verhütungsgenre spricht dich an?
Nehmen wir das Kondom, weil...
Guter Geschmack.
Mein Freund!
Der Kondom-Action-Film ist ein echter Klassiker. Schützt nicht nur vor ungeplanten Fortsetzungen, sondern gibt auch diesem romantischen Plot einen aufregenden Twist. Fragen zur Anwendung oder etwas, das dir auf dem Herzen liegt?
Action!
Ja, Action. Und da breche ich es ab, weil es gab große Action im Entwicklerteam. Wir haben 2 Tage versucht, den Fehler zu fixen. Es ist uns nicht gelungen. Und wir sind danach mit Valerie Weber in eine schonungslose Fehleranalyse gegangen. Und wer das jemals mit ihr gemacht hat, weiß, das ist genauso leidenschaftlich wie das Feiern von Erfolgen. Und unsere Stimmung war so, wir waren sehr enttäuscht. Und das, obwohl wir Scheitern eigentlich in dem Projekt gewohnt sind. Und das war so eine Frage, die mich ganz stark beschäftigt hat. Warum sind Fehler machen bei uns immer noch so negativ konditioniert? Obwohl es so viele andere Beispiele gibt, wie wir mit Fehlern umgehen können. Prominente sogar. Diesen Mann haben wir alle im Physikunterricht kennengelernt. Das ist Thomas Alva Edison. Der hat die Glühbirne erfunden. Was wir nicht gelernt haben im Zweifel, dass der mehrere tausend Mal versucht hat, das Ding zum Brennen zu bringen und es ihm nicht gelungen ist. Und er hat selber mal darüber gesagt, ich hatte keinen einzigen Misserfolg. Ich habe einfach nur viele tausend Möglichkeiten entdeckt, die Glühbirne zu erfinden. Oder dieses Beispiel hier, den Mann kennt viele von uns, Michael Jordan, mit Sicherheit der beste Basketballer der Welt, der über sich mal diese legendären Sätze gesagt hat. Ich habe in meiner Karriere 9000 Würfe verfehlt und über 300 Spiele verloren. 24 Mal wurde mir der Matchball anvertraut und ich habe nicht getroffen. Ich habe echt viele Fehler gemacht und das ist der Grund, warum ich erfolgreich bin. Also eine komplett andere Perspektive für Fehler und den Wert, den Fehler haben können. Jährlich pilgern Tausende von uns, ich glaube auch euer Team von RTL, in die USA, um im Zweifel, Marco war glaube ich auch dabei, herauszufinden, was ist der Unterschied zwischen amerikanischer Erfolgs-, Unternehmens-, Innovationskultur im Vergleich zu Deutschland. Und es gibt unzählige Studien dazu. Wenn man sie versucht, auf 2 Sätze runterzubrechen, dann sind es vielleicht diese hier. Deutsche Unternehmen planen, nicht alle, aber sehr viele, im Zweifel den Erfolg. Und das ist gar keine schlechte Idee. Amerikaner hingegen probieren im Zweifel erstmal aus. Sie laufen los. Sie verbrennen dabei im Zweifel deutlich mehr Ressourcen auf dem Weg, als wir das tun, kommen aber in der Regel auch deutlich schneller ans Ziel. Und das ist eine Erfahrung, die wir auch im Lernlabor BigGPT machen durften. Unsere größten Learnings nach 300 Tagen, dass da, wo wir Neuland betreten, wo keine Landkarte vorhanden ist, es nur eine Möglichkeit gibt, loszulaufen, Erfahrung zu sammeln, Learning by Doing zu machen. So ein bisschen wie bei Marco, wenn was plötzlich ganz anders ist, als eigentlich gewohnt. Und das Scheitern elementarer Bestandteil des Weges und Erreichen des Erfolges ist. Das war ja übrigens in all unseren Butzen vor 40 Jahren, als das Ganze losging. Das haben wir nur verlernt. Und das Dritte, je öfter wir gescheitert sind, umso dankbarer sind wir dafür, weil ich kann sagen, da drüben sitzt einer, Andi Abel vom Entwicklerteam, dass wir beim Scheitern eigentlich am meisten gelernt haben und die besten Neuentdeckungen, auch jetzt für unser AI-Assistance-System, was wir jetzt demnächst launchen, haben wir über die Misserfolge eigentlich gefunden, die wir vorher gar nicht auf der Platte hatten. Und noch was haben wir entdeckt, nämlich die Frage, wie wir die Geschichte unseres Erfolges erzählen. Tun wir das so wie Thomas Edison und Michael Jordan mit dem Blick auf all das, was nicht funktioniert und den Wert, den das haben kann? Oder machen wir das weiter so wie bisher, dass wir uns fokussieren auf unsere vermeintlich größten Erfolge und die Preise, die wir dafür eingeheimst haben? Und ich habe mir überlegt, dass es vielleicht jetzt wirklich mal an der Zeit ist, dass wir anfangen, unsere Geschichte des Erfolgs neu zu erzählen. Ich mache das jetzt mal an einem Beispiel mit mir, überlege, wie könnte meine Geschichte anfangen? Wir gehen mal ganz weit zurück. Das ist 1971. Das ist Alexander Heine. Ja, ich muss das der Gen Z kurz erklären. Milupa Trockenmilchpulver, ja, hieß dieses Teufelszeug. Und ich finde das bloß, weil die Dosierungsanleitung nicht so genau gelesen worden ist, meiner Mutter sollte man keinen Vorwurf machen. Also so sah ich damals aus. Ich habe 15 Monate des Scheiterns hinter mich gebracht, um aus dieser komfortablen Lage in die Senkrechte zu kommen. Das ist meine Familie, meine wunderbare Frau. Seit 25 Jahren kennen wir uns. Ich scheitere seit 25 Jahren daran, ihr der Partner zu sein, den sie sich eigentlich wünscht. Allein 249 Mal habe ich das Versprechen gebrochen, den Müll wirklich rauszubringen. Wir sehen meine beiden Kinder da. Ich bin seit 19 Jahren Vater. Ich bin mir sicher, dass ich in der Mehrzahl meinen Kindern ein schlechtes als ein gutes Vorbild war. Dann habe ich 10 Jahre Morgenshow moderiert, 5 Jahre in angeblich Baden-Württembergs lustigster Morgenshow. Ich versichere euch, es gab Tage, die waren genauso lustig wie dieses Foto hier. Ich habe mindestens 1276 absolut unterirdische, schlechte und aus heutiger Perspektive auch frauenfeindliche Gags gemacht. Und als Programmchef, der ich jetzt über 20 Jahre sein durfte, habe ich nicht nur unglaublich viele Fehler gemacht, auch jede Menge MAs bitter verloren. Das, was mir noch viel, viel wichtiger ist, ich habe wahrscheinlich den Teams, die mir anvertraut waren, an über 5000 Tagen nicht die Wertschätzung gegeben, die sie eigentlich von mir verdient hätten. Und weil das alles so ist, wegen aller Misserfolge, wegen allem Scheitern, wegen allen Fehlern, bin ich heute der, der ich bin. Und weil ich das reflektieren kann und weil ich im Zweifel sogar darüber lachen kann, habe ich die Möglichkeit daran, was mit Blick auf die Zukunft zu verändern. Ich bin der festen Überzeugung, dass wir, wenn wir die Geschichte unseres Erfolges erzählen, in dem Wie die Perspektive bestimmt wird für das, nicht nur was wir geworden sind, sondern vor allem, was wir noch werden können. Und das, glaube ich, ist in diesen Tagen besonders wichtig, wenn wir zum Thema KI kommen. Wir haben noch keinen blassen Schimmer, wie KI uns, wenn es uns erstmal im Digitalen omnipräsent umgibt, wie sehr das unser Nutzungsverhalten für unsere klassischen Programmmarken erneut ganz drastisch verändern wird. Wir haben heute die FAB-Zahlen gehört, wir kriegen in 3 Wochen die MA-Zahlen und die Mitarbeiter von uns werden uns sehr aufmerksam zuhören, wie wir die Geschichte unseres Erfolges erzählen. Vor allem mit Blick auf die Zukunft, vor allem unsere jungen Mitarbeiter, die in unseren Unternehmen Zukunft suchen. Und wie beteiligen wir die in Zukunft mit an dieser Geschichte des Erfolgs? Das hier ist ein Bild des Zukunftsteams der Audiotainment Südwest. Das wurde vor einem Jahr gegründet. Das ist zusammengesetzt aus Auszubildenden, Volontären und so Alterskreisen, Audiorentnern wie mir. Und wir haben 10 Jahre lang, haben wir nicht probiert, aber wir haben 1 Jahr lang versucht, in die Zukunft zu gucken, was aus der Audiotainment Südwest in 10 Jahren werden kann. Wohin sie sich entwickeln wird, was notwendig sein wird, um den Herausforderungen zu begegnen. Und aus diesem Zielbild, was gemacht worden ist, habe ich euch ein Bild mitgebracht. Das ist das sogenannte House of Change. Die Überlegung und Überzeugung der Gruppe war, dass wir einen Ort brauchen, an dem der permanente Wandel eigentlich ein festes Zuhause hat. Und ich höre den einen oder anderen denken, der sagt, alter Vater, permanenter Wandel, darauf habe ich keinen Bock. Karl-Heinz Gern, ich mache das jetzt schon so lange, das brauche ich nicht mehr. Aber ich glaube, dass das Team recht hat, dass das eine Voraussetzung dafür ist, dass Scheitern, Misserfolge, Fehler, über die wir heute gesprochen haben und die wir feiern, dass die dort gut leben können und dass wir die Resilienz aufbauen können, die dafür notwendig ist. Ich hoffe, dass wir vier euch allen heute mit dem Erzählen von unseren Fehlern wieder ein bisschen Lust und Laune aufs Fehlermachen gemacht haben. Ich sage ganz herzlichen Dank, dass ihr da wart, dass ihr zugehört habt. Wer Lust hat, über das Thema ins Gespräch zu kommen, der darf jederzeit mit mir in Kontakt kommen. Freue mich über jedes Gespräch. Ich sage Susanne, vielen Dank für die Einladung und das Glauben an dieses Panel. Ich glaube, das hat einen hohen Wert. Merci beaucoup.
Vielen Dank an Alexander Heine. Ja, das war's. Lessons Learned 2024 ist vorbei. Lessons Learned 2025 wird sicher kommen. Es kann sein, dass ich mich nächstes Jahr schon bei euch telefonisch melde. Das hat nichts mit euch persönlich zu tun, wirklich. Ich rufe an, weil ich denke, ah ja, es könnte cool werden. Ihr könnt euch auch bei mir melden. Just saying. Hier geht's jetzt gleich um 17.15 Uhr weiter mit dem täglichen Spagat im Werbeverkauf. Also kurz draußen stärken und dann wieder hier zurückkommen. 17.15 Uhr. Vielen Dank.